wahrscheinlich kennen. Die meisten von uns lesen ja sicherlich auch in der Bibel. Da ist es: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann geht es nicht einfach so hoppla hopp los, so aufs Geratewohl, da mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was, sondern Gott hatte dafür einen Plan. Und wir lesen dann im ersten Kapitel des ersten Mosebuches, dass er Tag für Tag diesen Plan abgearbeitet hat. Zuerst kam der Bereich, dann kam der Bereich, dann an jedem Abend schaut er auf das Werk des Tages und er sah, dass es sehr gut war. Wunderbar, wie Gott alles geplant hat. Und dann kam der sechste Tag und da heißt es: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und das ist einfach der Gedanke, der mich fasziniert, dass Gott ein Bild hatte von dem Menschen. Nicht nur damals von Adam. Wir sagen ja sehr schnell, Gott schuf ihn nach seinem Ebenbild und könnten dann davon ausgehen, dass alle Menschen, einer nach dem anderen, so wie ein Klon, sich alle gleichen und alle Gott gleichen. Aber es geht gar nicht um das äußere Aussehen, sondern es geht um das Wesentliche. Gott hatte ein Bild von dem Menschen, den er geschaffen hat. Und dieses Bild war oder gipfelte darin, dass er mit dem Menschen in Gemeinschaft leben wollte, dass er eine Beziehung mit dem Menschen aufbauen wollte. Und eigentlich war es so, dass als Gott den Menschen geschaffen hat, diese Beziehung nicht erst gebaut werden musste, sondern sie war da. Wir lesen in den fortlaufenden Kapiteln dann, wie Gott am Abend, als es kühl war, in den Garten kam, den er für Adam und Eva hergestellt hatte und mit Adam und Eva in dieser Beziehung lebte. Wir wissen auch, dass sich das bald änderte, als der Mensch auf die Verführung der Schlange eingegangen ist und mehr sein wollte als das, wozu Gott ihn geschaffen hatte. Gott hatte ihn geschaffen als ein Wesen, das in Beziehung mit Gott lebt. Ein Wesen, das nach dem Bild Gottes funktionieren und leben sollte. Und die Schlange hat dem Menschen versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Mehr als das, was Gott in die Schöpfung hineingelegt und hineingedacht hatte. Mehr als das, was in diesem Bild, das Gott verwirklichen wollte und verwirklicht hat, als er den Menschen geschaffen hat, hinein interpretiert werden sollte. Umso mehr fasziniert es mich, dass wir sehr bald merken, dass Gott seine Schöpfung nicht losgelassen hat, sie sich nicht selbst überlassen hat, sondern dass er wollte, dass diese Beziehung zu dem Menschen aufrechterhalten bleibt. Und eine Person im Alten Testament ist es, die uns immer wieder sehr deutlich macht, wie sehr es Gottes Anliegen gewesen ist, dass dieses Bild, das er vom Menschen hatte, wieder restauriert oder wiederhergestellt wird. Und so lesen wir in 1. Samuel Kapitel 16, möchte diesen Vers als Eingangsvers lesen für die Predigt, den 11. Vers. Oh, das ist nett, danke schön. Da heißt es: Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hier hergekommen ist. Es geht hier um David. Und wir wissen, dass über dem Leben Davids eine Aussage Gottes stand. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, dass hier genau das, was Gott am Anfang vom sich gedacht hat oder geplant hatte, wieder sichtbar werden sollte. Ein Mensch geschaffen nach dem Bild Gottes und hier ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott hatte ein Bild von David, von dem Menschen. Gott wusste, was aus David werden sollte. Ein Mann nach seinem Herzen, nach dem Bild, das im Herzen Gottes von dieser Person, von dieser Persönlichkeit war. Und nun sehen wir, wie die Geschichte Davids beginnt und stellen fest, dass der Start alles andere als toll gewesen ist. Nicht beachtet, unter seinen Brüdern einfach hinten angestellt. Die anderen durften, als Samuel in das Haus Isais kam, um einen neuen König zu salben, einer nach dem anderen kommen und sich vorstellen. Und David, der war bei den Herden, bei den Schafen und musste die notwendige Arbeit für die Brüder, die alle sich darstellen durften, tun. Also einfach hinten angestellt, mit der Herde, die er hütete, den wilden Tieren schutzlos ausgeliefert. Und wenn wir das in unsere Zeit übersetzen, dann kommen wir schnell an den Punkt, dass wir sagen, eine schwierige Kindheit, eine schwierige Jugend, ein schwieriger Start ins Leben. Und trotzdem gelingt der Start ins Leben. Und das sollte uns neugierig machen, wenn wir beobachten, wie viele den Start verpassen und die Schuld auf schlechte Startbedingungen schieben. Ja, die anderen sind schuld. Ja, meine Vergangenheit ist schuld. Dieses und jenes Ereignis ist schuld. Bei dem jungen David lernen wir, dass der Glaube an Gott die vorgegebene Richtung seines Lebens positiv beeinflusst hat. Der Glaube machte aus ihm jemand, der Minderwertigkeitsgefühlen, die er mit Sicherheit hatte oder hätte haben können, dass er mit den Minderwertigkeitsgefühlen und den Ängsten etwas entgegenzusetzen hatte. Wir lesen in Kapitel 17, Vers 34 bis 35, wir sparen uns das jetzt zu lesen, aber ich erwähne es nur, wie er vor Saul stand und dort sagte, einem Löwen und einem Bären bin ich entgegengetreten, um die Schafe zu retten. So wissen wir, dass er durch den Glauben die Richtung seines Lebens beeinflusst hat, positiv beeinflusst hat. Als zweites sehen wir, Hindernisse auf dem Weg zu dem Ziel waren für ihn nicht Stolpersteine, sondern Herausforderungen. Nach der ersten bestandenen Prüfung geht es nicht direkt auf den Königsthron. Er war zwar gesalbt zum König, aber es war ein Prozess, in den er eingetreten war, der nicht leicht war. Es ging auf die Flucht. Da können selbst Zweifel und Zweifel an Gott schon richtig aufkommen und einem zu schaffen machen. Aber hier lernen wir von David, wie aus Glauben Vertrauen wurde. Er glaubte nicht nur an einen Gott, sondern er vertraute dem Wort Gottes. Er wusste, wenn Gott etwas gesagt hat, dann wird er es tun. Und so bekennt oder lernt er zu bekennen, wenn Gott etwas mit meinem Leben vorhat, dann überlasse ich den Zeitpunkt, wann es Realität wird, ihm. Er nimmt keine Rache an seinen Verfolger, sondern er verschont ihn. Wir kennen diese Geschichten, wenn wir die Bibel lesen, wie er Saul begegnete, in der Höhle, und Saul verschonte und ihn ziehen ließ, obwohl er auch sagen hätte können, Gott hat ihn in meine Hand gegeben. Seine Begleiter sagten ihm, Gott hat ihn in deine Hand gegeben, aber David wusste tief in seinem Herzen, das ist nicht der Zeitpunkt, mich selbst auf den Thron zu hieven. Und diese Gewissheit brauchte er später noch oft. Und da half es ihm, das früh in seinem Leben zu lernen. Man kann sich auch nicht einfach alles nehmen, worauf man Lust hat. Man kann aber das erlangen, wenn man gelernt hat zu warten. Das erlangen, was gut ist, wenn man gelernt hat zu warten. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. David kommt auf den Thron und ist auf dem vielleicht Höhepunkt dessen, was man erreichen kann. Und dann kommt die Phase im Leben, wenn man so alles erreicht hat und es scheinbar nichts Neues mehr gibt. Auf dem Thron, wo man sagen kann, mein Haus, meine Familie, mein Auto, mein Konto, mein Urlaubsziel. In der Mitte des Lebens wird das Leben für viele nur noch so mittelmäßig. Und dann beginnt die Sinnkrise. Was aber geschieht mit David? Was tut David in dieser Phase? Ja, er holt die Bundeslade in seine Stadt, die bisher verwaist an einem anderen Ort stehen geblieben ist, aus der Zeit seines Vorgängers Saul. Das war das besondere Zeichen der Gegenwart Gottes. Und David wollte nicht, dass sie irgendwo am Rand, an der Peripherie ist, sondern dass sie in die Mitte geholt wird. Dass die Gegenwart Gottes mitten dort ist, wo auch er sich befunden hat. Die Art, wie er es tat, brachte ihm zwar Spott ein von seiner eigenen Frau. Wie kannst du dich nur so benehmen? Das macht man doch nicht. Aber David sagte, für meinen Gott möchte ich immer jung und frisch bleiben. Möchte ich so bleiben, dass es Gott ehrt. Ich muss nicht Ehre von Menschen empfangen, sondern ich möchte Ehre von Gott empfangen. Lernen wir hier vielleicht, dass wir die Mitte unseres Lebens gerade dazu benutzen können, für Gott etwas ganz Besonderes zu tun, als in die Mittelmäßigkeit abzurutschen oder gar in die Sinnkrise. Was könnte anstelle von mein Konto, meine Kreuzfahrt, mein Reichtum oder das, was ich mir vorstelle, treten? Vielleicht mein Missionar, den ich unterstütze, für den ich da sein möchte. Mein Missionsprojekt, das ich in die Mitte meines Handelns stelle, dann bleibt Gott die Mitte. Und es wird eben nicht mittelmäßig. Natürlich ist das nicht immer leicht, diesen Weg zu gehen, dass Gott die Mitte bleibt. Aber David war entschlossen, das so für sein Leben zu sehen. Natürlich wäre es schön, wenn es im Leben keine Brüche geben würde, wenn alles so eben und glatt gehen würde, immer bergauf, immer so, dass man das Ziel dann auch möglichst ohne viel Schwierigkeiten erreicht. Aber es kommt auch bei David der Punkt in seinem Leben, an dem er leider überrollt wird von etwas, was er im Grunde seines Herzens eigentlich nicht wollte und was Gott niemals für ihn vorgesehen hatte. Ehebruch und in Folge davon sogar auch Mord. Er war aber nicht einfach davon überrascht worden. Manchmal meinen wir, wenn eine so schwierige Phase kommt, dass man in einen solchen Fehltritt hineingerät, dass man davon überrascht wurde und über einen Stein, den man nicht sehen konnte, gestolpert ist. Nein, David hatte leider begonnen, die Priorität seines Lebens etwas zu verschieben. Er hatte für eine kurze Zeit seine Berufung aus dem Auge verloren. Und da entstand ein Vakuum, das der Feind ausgenutzt hat. Er schickte das Heer, an dessen Spitze er immer in den Kampf gezogen war, alleine los. Ihr macht das schon, ich bleib zu Hause. Und interessant für mich ist, dass es dann heißt, als er des Abends von seinem Lager aufstand. da sah er. Das heißt, was hat er getan, als das Volk, als das Heer im Kampf war? Er hatte sich auf sein Lager gelegt und ausgeruht. Aber das steht nicht in der Bibel, damit wir ein Alibi für jede Art der Sünde haben. Wenn das dem David passiert ist, dann kann es doch uns auch passieren. Dann sind wir doch entschuldigt. Nein, hier glaube ich schon eher, dass es auch den erhobenen Zeigefinger Gottes gibt, der seinen Finger erhebt und sagt, schaut, das ist nicht mein Wille, dass es euch einen Bruch in eurer Biografie gibt. Wenn wir nicht da sind, wo Gott ist, können wir nicht seinen Schutz erwarten. David wird uns allerdings in seiner Umkehr wieder zum Vorbild. Er entschuldigt nichts. Er macht nicht andere schuldig für sein Versagen, sondern er stellt sich dem Gericht Gottes und erfährt seine Gnade. Ja, auch David musste lernen, für Sünde gibt es keine Entschuldigung, aber es gibt für den Sünder eine Lösung, nämlich die Gnade. Zum Höhepunkt dann noch Psalm 27, Vers 4, da sagt David, oder da heißt es von David: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Gerade die vorherige Phase hatte dem David sehr deutlich gemacht, ein frommes Spiel vor den Augen der anderen ist ein vergeblicher Gottesdienst. Er hätte mit Sicherheit die besten Psychotherapeuten haben können, um ihn über die Krise seines Lebens hinwegzuhelfen. Sein Problem aber lag ja nicht in der Psyche. Gott sei Dank für gläubige Psychotherapeuten, die einem den Weg zeigen können, wie man aus der Beengtung oder Beengung der Seele, aus der Krankheit wieder herauskommen kann, wie man Wege zur Linderung finden kann. Aber David war krank, weil seine Beziehung zu Gott unterbrochen war. Und weil er das auch nicht mit einer gespielten Frömmigkeit wegbekommen konnte. Es brauchte den Propheten Nathan, der ihm Gottes Wort und Gottes Lösung seines Problems überbrachte. Und nun ging es ihm darum, dass sein Gottesdienst wirklich in die Gegenwart Gottes führt. Sein Gottesdienst sollte keine tote Form sein, nicht eine Show, sondern zuerst sagt er, ich will dort zu Hause sein, wo Gott zu Hause ist. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Ich will dort zu Hause sein, wo Gott zu Hause ist. Wenn ich im Gottesdienst bin, muss ich nicht die andere Seite meines Lebens ausblenden und die fromme Maske aufsetzen und endlich darauf warten, dass sie ein, zwei Stunden vorübergehen, sondern das Bleiben in der Gegenwart Gottes war ihm wichtiger als alles andere. Und ein zweites lese ich aus dieser Entscheidung heraus, nicht nur ich will dort zu Hause sein, wo Gott zu Hause ist, sondern ich will, dass Gott dort zu Hause ist, wo ich zu Hause bin. Wenn ich nach Hause komme, muss ich nicht das fromme Kleid wieder ausziehen und werde wieder natürlich. Nein, ich will, dass Gott mitkommt. Und dann wird Essen und Trinken das Spielen mit den Kindern, das Bewirten der Gäste, das Helfen bei den Schularbeiten, die Arbeit am Montag früh, all das wird dann zum Gottesdienst, weil Gott dahin mitkommt, wo ich zu Hause bin. Das ist das Erste, ich will dort zu Hause sein, wo Gott zu Hause ist. Wenn ich in sein Haus gehe, muss ich mich nicht verstellen und fromm spielen, sondern da bin ich zu Hause. Und das Zweite, ich will, dass Gott in meinem Haus auch ein Zuhause findet, dass er da ist, wo ich meinen Alltag lebe. Und am Ende merken wir, wie sehr die Mitte im Leben von David Gott war. Er kommt zu dem Schluss, dass es nicht wirklich sein kann, dass er 90% oder wie viel es immer sein mögen, seiner Kraft und Mittel aufwendet, um ein Haus für den König zu bauen, in das er investiert, was am Ende doch nicht bleiben wird. Er sagt, ich möchte dem Herrn ein Haus bauen. Das war so die letzte Phase in seinem Leben. Er beschließt, ich werde dem Herrn ein Haus bauen. Und wieder kommt Nathan mit einem Wort von Gott. Er sagt, es gefällt Gott, dass du ihm ein Haus bauen willst. Gott sieht in sein Herz und sieht, dass sein Herz nun nach dem Herzen Gottes war. Es gefällt Gott, dass du ihm ein Haus bauen willst, aber du wirst es nicht tun, sondern dein Sohn, der nach dir kommen wird, dein Nachfolger wird es tun. Wie wäre es uns bei diesem Gedanken zumute? Oder blenden wir zurück an seinen Vorgänger Saul, als ihm Saul gesagt wurde, dass seine Zeit abgelaufen ist und dass Gott sich einen neuen erwählt hat als König über Israel. Da wollte Saul festhalten, was er nicht mehr festhalten konnte, und er verlor alles. David, aber was macht er? Ja, er legt sein Konto an und schafft alles darauf, was er zur Verfügung hatte. Er mobilisiert alles, was in seiner Möglichkeit steht, um seinem Nachfolger den Start so leicht wie möglich zu machen, damit der Nachfolger das verwirklichen kann, was auf seinem Herzen war. Da können wir wirklich sagen, es ging ihm nur noch um die Sache Gottes. Sagen wir so schnell, wenn wir gefragt werden, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ja, Jesus oder die Sache Gottes, sein Reich. Und am Ende kann es doch geschehen, dass wir es doch lieben, zumindest noch ein wenig im Mittelpunkt zu stehen. David wollte am Ende seines Lebens nur noch, dass Gott gesegnet ist, dass Gott in der Mitte ist. Das heißt am Ende nicht, dass er des Lebens müde war, sondern dass er am Ende gesättigt an Tagen. Das bedeutet auch, dass Gott sein Leben reich erfüllt hatte. Für uns probieren wir es doch immer wieder neu aus, mit einer ganz neuen Einstellung zum Gottesdienst, in den Lobpreis oder aber auch in die Geschäfte des Alltags zu gehen, in der Familie, am Arbeitsplatz und wo man es ist. Und ganz wichtig, dass wir mit einer Einstellung auch in der Lobpreiszeit sind. Es soll mir nicht darum gehen, dass ich mich gut fühle, sondern dass Gott groß ist. Und wenn Gott groß ist, fühle ich mich auch gut. Das ist fast automatisch so, oder das ist automatisch so. Und dann nehmen wir das dann mit in unseren Alltag. Es geht mir nicht mehr um mich, meiner, mir, sondern um Gottes Reich, um Gottes Ehre und letztendlich wirklich um seinen Plan in meinem Leben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, in dem Gott das Bild von dem, was er sich gedacht hat über David, verwirklichen konnte. Auch durch schwere Wege, auch durch Schwierigkeiten, sogar auch durch einen Prozess der Sünde und Reinigung und Gnade hindurch. Aber am Ende war es wirklich so, dass man sagen kann, Gott hat die Beziehung, die er wollte, als er Adam und Eva geschaffen hat, in David wiedergesehen. Darum redet man von David heute noch. Darum ist er ein Vorbild auf Jesus. Und wir wollen aus seinem Leben lernen. Nicht entschuldigen, was schwierig war, sondern dem nachstreben, wie Gott es geschafft hat, in ihn hinein wieder sein Bild zu verwirklichen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wollen wir es sein, ein Mann, eine Frau, eine Persönlichkeit nach dem Herzen Gottes. Das, was Gott gedacht hat, als er dich und mich geplant hat, dass das auch zur Wirklichkeit wird. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du auch mit uns einen Plan und ein Ziel hast. Und wir wollen nicht nur ans Ende unseres Lebens kommen, sondern wir wollen das Ziel erreichen. Wir wollen es nicht nur am Ende beschließen, sondern vollenden. Danke, Jesus, dass du auch heute am Werk bist, durch dein Wort an unseren Herzen und in unserem Leben zu arbeiten, um das, was du gedacht hast, auch Wirklichkeit werden zu lassen, immer mehr und immer tiefer. Amen.